Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Heute wieder dabei Ivan Golovko, Physiotherapeut, und als Gast haben wir Aykut Alkan. Er ist Praxisinhaber, Physiotherapeut, und wir wollten uns heute über das Thema Krankengymnastik unterhalten. Aykut, was ist denn eigentlich Krankengymnastik?
Ja, erstmal hallo. Krankengymnastik, ich glaube, das ist gar nicht so klar zu definieren. Ich würde jetzt sagen, grob gesagt, Patienten kommen zu dir und haben die Erwartungshaltung, dass du da mit einem Zaubermittel, was sich Krankengymnastik nennt, den dann heilst. Aber ich glaube, das ist einfach erstmal, grob gesagt, eine Betüchtigung, um wieder gesund zu werden, Gelenke frei zu bekommen und ja, die alte Beweglichkeit wieder zu erlangen.
In Deutschland ist es ja so, dass früher Physiotherapie oder Physiotherapeuten als Krankengymnasten bezeichnet worden sind. Wahrscheinlich kommt von daher auch der breite Begriff Krankengymnastik. Weil es so breit gefächert und definiert ist, was ist denn eigentlich deine Definition von Krankengymnastik? Was machst du mit dem Patienten?
Ja, Gymnastik, Aktivität gehört natürlich auch bei uns dazu, aber je nach Bedarf des Patienten. Ich glaube, man sollte das gar nicht so klar abgrenzen, sondern man sollte nach den Bedürfnissen des Patienten gehen. Der eine hat einen Kanal, da kann man über Yoga eher etwas erreichen. Ich denke, Leistungssportler, die können dann eher mit rustikaleren Geschehnissen eher was anfangen. Ja? Eine andere Motivationssprache gehört ja auch dazu, welche Rhetorik benutze ich. Ich denke, Patienten mit einem Schlaganfall, die sind dann nochmal anders anzufassen, und auch da ist die Aktivität wieder anders herbeizuführen, wie bei einem, ich sag jetzt mal, klassischen orthopädischen Rückenpatienten.
In dem Wort Krankengymnastik steckt auch das Wort Gymnastik drin. Das heißt, viele Patienten, die auch zu mir in die Praxis kommen, stellen unter Krankengymnastik was Aktives vor. Arbeitest du auch viel bei Krankengymnastik mit dem Patienten aktiv?
Ja, selbstverständlich. Ne? Wir versuchen, die wieder zu aktivieren, ein bisschen forced-used, sodass die das, was ganz vorsichtig verkümmert ist, so ein bisschen wieder aufzubauen. Ist gar nicht böse gemeint. Klar, der Patient, dem sollte man erstmal vorführen, was ist sein Leistungsstand, ihn da abholen und dann in die Aktivität führen. Gleichzeitig bestimmen wir ja ein Ziel. Optimal wäre, dass die alle danach von mir aus eine große Strecke laufen können, im besten Fall im Marathon. Ja? Aber das ist halt nicht das Ziel von jedem Patienten. Und dem angeglichen versuche ich auch dann, Patienten zu aktivieren. Sei es auf der Bank, in Rückenlage, sei es im Stand, im Sitz. Da gibt es verschiedene Ausgangspositionen, denke ich, die wir dann nutzen können und da die Bedürfnisse auch des Patienten aufgreifen können.
Man muss natürlich immer individuell schauen, was der Patient mitbringt. In meiner Praxis ist es häufiger so passiert, dass ein Patient mit einem Krankengymnastikrezept in die Behandlung kommt. Er geht in den Behandlungsraum, legt sich auf den Bauch und dann sagt, machen Sie mal. Und dann, wenn man versucht, ihn aufzuklären, ja, es ist eigentlich keine Massage, wir wollen hier aktiv arbeiten, wird das nicht immer gerne angenommen. Wie gehst du mit solchen Situationen um in deiner Praxis?
Ja, du sagst es, ne? Das ist immer so die Erwartungshaltung. Ich gehe jetzt zur Physiotherapie. Ist ja schon mal schön, dass wir Physiotherapeuten genannt werden, nicht die Massagepraxis.
Ja.
Aber ja, ich versuche dem Patienten zu erklären, dass so eine Massage natürlich gut wohltuend ist, keine Frage. Bei Bedarf glaube ich auch, dass das erstmal der Kanal ist, wo wir an den Patienten rankommen, Bindung aufzubauen. Ich massiere auch gerne, muss ich sagen.
Ja.
Beginne auch bei den Patienten damit, versuche denen aber auch gleichzeitig zu erklären, dass das, was wir hier machen, eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ich vermittle hier nur ein gutes Gefühl, aber komme eigentlich gar nicht meiner Arbeit nach. Und hoffe dann so auf Verständnis natürlich beim Patienten und auch eine Motivation zu wecken, um mitzumachen. Und wenn man dann nochmal, und ich denke, wir als Physiotherapeuten kennen da so ein paar Skills, dem Patienten ein paar Ideen mitgibt, wie er im Alltag, sei es sein Gangbild, sein Sitzverhalten und so weiter, verbessern kann und wir da eine Sinnhaftigkeit drin vermitteln können, kriege ich die eigentlich immer wieder gut motiviert, wirklich was zu tun. Und auch selber, das erleben wir auch sehr häufig, dass dann Patienten uns im Nachgang ansprechen und sagen, ey, das war richtig gut, ich habe Spaß an körperlicher Betüchtigung gefunden, gibt es da noch etwas, ja, was man so machen kann? Und von Tai Chi bis hin zu High Rocks, ja, haben wir alles dabei. Also ich denke, bei dir sollte es nicht anders laufen.
Ich persönlich versuche auch immer, den Patienten erstmal aufzuklären, dass es darum geht, ein Problem zu lösen. Genau. Und ich bin derjenige, der ihm hilft, sein Problem zu lösen. Aber in erster Linie die Schmerzen, die Beschwerden sind Probleme, die der Patient mitbringt. Und wir sind nur da, um ihn dabei zu unterstützen, Möglichkeit zu finden, wie er das selbst lösen kann. Ja. Wir wollen ja auch keine Abhängigkeit schaffen von uns. Auch wenn viele sagen, das wäre wirtschaftlich gut, der Patient kommt mit 20er, 30er, 100er Rezepten und wird jedes Mal massiert. Dem geht's gut, uns geht's gut. Aber das sind Ansätze, die langsam auch in der Physiotherapie auch sterben.
Veraltet sind. Ich sehe das genauso. Ich denke, jetzt wir, da wir in etwas größeren Städten leben, haben wir weniger Probleme mit dem Zulauf. Finde, daher sollten wir Physiotherapeuten ein bisschen an unserer Qualität arbeiten. Gar nicht hier nach einem Schema alles abarbeiten und tschüss, sondern doch so ein bisschen aus unserer Expertise heraus schon dem Patienten was mitgeben. Fürs Leben, wenn es sein muss. Ja? Ich meine, meistens ist es ja so, für den Patienten ist das Problem, was der hat, ein ein nicht zu bewältigendes Problem. Ja? Stell dir vor, so ein Berg und du sagst, ja, der Berg ist zwar so hoch und ich sehe den auch, aber da gibt es einen Weg, der ist ganz einfach. Und wenn du dem folgst, bist du irgendwann da oben, du musst den nur gehen. Und wenn wir das so dem Patienten ein bisschen erklären können und der das auch einsieht, dass man wirklich was tun muss, ich denke, das wissen wir am besten, machen sie auch mit. Man darf denen nur nicht das Gefühl geben, dass die Ansicht einer Massage das Ultimative zur Heilung ist.
Ja, wie du das schon erwähnt hast, es findet momentan auch ein Wandel statt in der Physiotherapie. Auch gerade mit der neuen gesetzlichen Entwicklung, dass langsam die Blanco-Verordnung eingeführt wird und auch zur Standardtherapie werden kann. Der Vorteil daran ist, dass wir den größten Vorteil, den wir haben, dass wir den Patienten auch ganzheitlich angucken. Zum Beispiel Schulterprobleme kommen nicht nur von der Schulter, da ist immer der Nacken mit involviert, die Brustwirbelsäule. Und das starre Schauen auf die reine Struktur, Diagnose, Sprunggelenk, also Sprunggelenk wird nur behandelt, aber das Gangbild wird nicht angeguckt. Das wird immer weniger. Und ich denke, in der Physiotherapie müssen wir uns immer weiter Richtung Ganzheitlichkeit bewegen. Was machst du denn in deiner Praxis, um den Patienten ganzheitlich abzuholen, zu behandeln?
Natürlich, auf der einen Seite gibt es unendlich viele Fortbildungen, die man da besuchen kann. Ne?
Was ja auch ein Geschäft ist in der Physiotherapie, leider.
Ja, keine Frage. Auf der anderen Seite fürs Qualitätsmanagement finde ich das gar nicht so schlecht, ja, dass wir irgendwie immer wieder in Fortbildungen kommen, wo wir uns auch mit anderen Physiotherapeuten austauschen können, neue Ideen erlangen. Ich bin jetzt auch nicht Google, ja, dass ich alles lernen muss, aber ich denke, wenn man für sich einen Weg gefunden hat, auch ein bisschen abgestimmt auf einen selber, keine Kopie, ein bisschen authentisch auch rüberkommt, sei es von manueller Therapie bis Pilates, genau. Ja. Fortbildung kann man sich ja sehr breit aufstellen. Und ich denke auch dann dazwischen gibt es noch sehr viel Kieferbehandlungen, die man machen kann und so weiter. Also weiß gar nicht, was da alles noch für neue Fortbildungen gibt. Ne? Aber ja, ich versuche mich natürlich da auch auf dem Laufenden zu halten und aktuelle Studien mit einzubringen. Natürlich auch meine Erfahrungen, die ich hier mache. Es gibt ja sehr viel, wo du aufgrund von, ich sag mal, kulturellen Hintergründen schon gar nicht so agieren kannst, wie bei jemand anderem.
Ja.
Ich werde uns die Sache, aber ich denke, sich breit aufstellen, viel informieren, und das geht ja heutzutage auch sehr gut, kann man da gute Arbeit leisten, und ich finde auch politisch, dass wir in eine gute Richtung fahren mit der Physiotherapie, dass wir da eine gewisse Unabhängigkeit erlangen, was natürlich sehr viel Spielraum lässt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ne? Ich hoffe, dass das zum Positiven genutzt wird. Ja, wir sind jetzt freier, wir können uns entfalten als Physiotherapeuten. Ne? Das ist jetzt eine Kunst, sage ich mal, Physiotherapeut zu sein und nicht mehr hier hast du ein Lehrbuch, ja. Arbeite ab, mobilisieren, ja. Und wieder raus.
Ja. 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 Und ja, was dem Ganzen auch anschließt, jeder muss sich seine eigene Suppe selbst kochen. Weil ich sag mal, der Körper ist bei jedem Menschen ähnlich aufgebaut. Er ist zwar nicht gleich, es gibt kleine Unterschiede, klar, aber wie das Gewebe sich heilt, die Heilungsphasen, die Beweglichkeit, das ist ungefähr bei jedem ähnlich. Und wenn man aus ganz vielen Konzepten mal einen Teilbereich mitnimmt und das Beste für sich in die Behandlung einbaut, hat man im Vergleich zum Standard eine ziemlich hochwertige Methodik für sich ausgearbeitet, die auch für den Patienten funktioniert.
Ja, ich finde das auch so.
Definitiv. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Krankengymnastik. Viele denken, dass auch manuelle Techniken, Dehntechniken auch gar nicht in die Krankengymnastik reingehören. Wobei meiner Meinung nach ist unser Ziel erstmal, Voraussetzungen zu schaffen für normales Bewegen, dass ein Patient sich überhaupt bewegen kann. Es häufiger ist ja so, dass wenn ein Problem in die Behandlung reinkommt, das Problem erstmal von Patienten selbst gar nicht angegangen werden kann. Wenn zum Beispiel die Schulter so immobil ist bei einer Frosenschulter, dass da keine Beweglichkeit erstmal möglich ist, man muss sie erstmal mobilisieren. Wie ist deine Einstellung zu manuellen Techniken? Arbeitest du gerne manuell? Arbeitest du gerne mobilisierend? Manipulierst du auch in der Behandlung? Was sind deine Ansätze?
Boah, vieles ergibt sich eigentlich aus der Behandlung heraus. Hab mir irgendwann als PNF-Therapeut auch hands-on ein bisschen mit in den aktiven Behandlungen angewöhnt. Manchmal zu viel. Aber ja, ich denke, taktile Reize gehören dazu, auch Dehntechniken. Klar, kann man, denke ich, mit einbauen, je nach Patient. Ja. Contract Relax, da kann man natürlich sehr schön mitarbeiten. Man kann dadurch auch ein bisschen Wahrnehmung schulen. Und meistens ist es ja so, die Patienten haben immer das Gefühl, ja, ich habe eine Verletzung am Sprunggelenk. Und wissen gar nicht, was das eigentlich so im ganzen Körper mit sich bringt. Ganzheitlich, ne? Ja. Genau, wir reden hier von einem System und nicht von Ersatzteilen, die wir da schnell austauschen können. Und dann funktioniert das alles so, wie es vorher funktioniert hat. Viele vergessen ja dann aufgrund der Sprunggelenksschmerzen von mir aus, das Knie mehr zu aktivieren. Ja, und da kann man natürlich mit den Händen sehr gut arbeiten, taktile Reize geben. Man kann, ich denke, auch über Reflexe der Sehnen so ein bisschen mitarbeiten, ja, indem man dem Patienten mal so ein bisschen das Gefühl gibt, hier, das muss ein bisschen schneller gehen. Mhm. Es bleibt nicht aus. Also den Patienten dahin zu stellen, denke ich, und von ihm zu erwarten, welches Bewegungsbild wir von ihm erwarten, das ist sehr schwer. Es mangelt ja meistens an einem guten Körpergefühl. Das zu vermitteln, ist, denke ich, mit unserer größten Aufgabe. Und wenn wir das auch vermittelt haben, denke ich, sind Anbahnungen auch von Bewegungen fallen dann nochmal einfacher. Und wir kommen dann schlussendlich, denke ich, auch zu einem besseren Ergebnis an der Struktur, wo wir arbeiten wollen, anstatt dass wir nur an der Struktur arbeiten.
Ja. Allein wenn du dir überlegst, wie komplex der Gang ist. Es ist eines der komplexesten Bewegungsabläufe, die wir machen können, weil dabei der ganze Körper aktiviert werden muss, bewegt werden muss. Auch die Armbewegung ist ausschlaggebend für ein gesundes Gangbild. Und wenn auf irgendeiner Struktur, auf irgendeiner Ebene, wenn die Schulter unbeweglich ist, dann fehlt die Armbewegung, dann fehlt die Rumpfbewegung. Und das kann auch zu Beschwerden wie Rückenschmerzen, aber auch Knieschmerzen führen. Und ich spreche auch mit anderen Physios, die schauen sich so selten den Gang an. Die wissen nicht mal die ganzen Phasen, die im Gehzyklus ablaufen. Und wie ist es aus deiner Sicht, wenn ein Patient mit einer Fehlhaltung zu dir kommt? Wo suchst du da nach der Ursache? Man sagt, durch Stress, dass man eher die Schulter hochzieht oder durch eine Verletzung, man versucht die Struktur zu schonen. Wo setzt du da an, um eine Fehlhaltung zu korrigieren?
Ja, ich meine, wir haben ein Trauma, ne? Ja. Oder gehen wir mal aus davon, dass wir ein Trauma haben. Ich glaube, wir sind ja erstmal gehemmt, aufgrund der Wundheilungsphase dann in die Vollen zu gehen. Und während dieses Traumas passiert ja ein bisschen mehr als nur die Verletzung. Häufig erleben wir ja auch in der Praxis, kommen die Patienten, die ein Trauma erlebt haben, auch mit einer Angst einher. Ja? Das dem Patienten zu nehmen, ganz zu Beginn, da habe ich die Erfahrung gemacht, da haben wir schon eine Bewegungserweiterung.
Ja.
Ja, er bewegt sich einfach freier. Er hat verstanden, dass er da nicht mehr kaputt machen kann. Das ist das Erste. Ich denke, selbstverständlich, das Gangbild ist niemals auszulassen, egal bei welchem Patienten, weil wir einfach daraus sehr viele Schwächen erkennen. Und das zu unserem Alltag gehört, denke ich, auch mit das Wesentlichste, was wir für einen unabhängigen Patienten wiederherstellen sollten. Um einen unabhängigen Patienten zu haben, dass wir das wiederherstellen sollten. Und das Gangbild, wie du schon sagst, wir erkennen da sehr viel. Sei es die Dynamik, die im Gang fehlt, sei es die Sicherheit. Ist es eher ein Gehen oder ein abwechslungsreiches Einbeinstehen, ja, jedes Mal? Wo ist da die Motivation? Will derjenige überhaupt den Fuß aufsetzen oder würde der am liebsten stehen bleiben aufgrund der Schmerzen? Und wie ist da der Bewegungsablauf? Hemmt ihn vielleicht die fehlende Dynamik? Muss man da an der Dynamik arbeiten? Ist es vielleicht dann doch eine fehlende Beweglichkeit im kleinen Zehgelenk, was aufgearbeitet werden muss? Da kann man sehr viel erkennen am Gangbild. Und dann natürlich durch unsere Handtechniken, wenn wir den Patienten auf die Bank gelegt haben, dass wir da nochmal gucken in der Palpation, was fühlen wir da. Auch da haben wir, denke ich, genügend Skills, um Strukturen aufzuarbeiten, wenn das die Frage so ein bisschen aufgreift und wieder beantwortet.
Ja, auf jeden Fall. Du hast vorhin erwähnt, und das ist was sehr, sehr Spannendes, wenn wir die Angst vom Patienten nehmen, dann kann er sich besser bewegen. Und das zeigt nochmal, was für eine Arbeit wir eigentlich leisten. Wir arbeiten nicht nur mit dem Knie, nicht nur mit der Schulter, sondern wir arbeiten auch mit der Psyche des Patienten. Das Gespräch, die Zuwendung, die Zeit, die wir mit dem Patienten mitbringen, das ist auch Teil der Krankengymnastik. Und es wird immer sehr stroff abgetan. Ja gut, dann machen Sie halt Physio, bewegen Sie mal das Knie. Aber es ist so viel mehr als das. Das ist die psychische Komponente, die Angst. Und nicht jeder kann die Angst nehmen.
Nee.
Wenn ein Patient zu dir in die Praxis kommt, du merkst, der ist sehr ängstlich. Und wie würdest du ihn aufklären, damit er sich besser bewegen kann? Weil du weißt, das ist besser für ihn. Wie gehst du davor?
Da kann ich ein schönes Beispiel aufgreifen. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Patienten, der hat mit seinem Sohn die Praxis betreten und der Sohn hat ihn beim Gehen unterstützt. Der Mann konnte quasi nicht gehen. Hab den natürlich erstmal auf die Bank gelegt. Der hatte eine Krankengymnastik und dachte erstmal in Rückenlage, probieren wir dann ein paar Sachen. Natürlich eine ordentliche Anamnese durchgeführt und dann auch bei den Muskelfunktionstests kein wirklichen Defizit feststellen können. Habe auch relativ schnell mit meiner Behandlung angefangen, weil ich dachte, der Mann ist immobil und wir gucken mal aus der Behandlung heraus, was da noch rauskommt. Wir sind zeitlich limitiert leider. Ne? Und dann hat sich festgestellt, der Mann hat einen, ich weiß gar nicht mal, was der wirkliche Grund war. Naja, der war auf jeden Fall in der Notaufnahme in der Türkei. Dann kam er auf die Intensivstation. Und da ist die Intensivstation ein bisschen anders gestrickt wie hier in Deutschland. Da war er ein paar Tage und hat sowohl Arztgespräche als auch Arzt-Schwestern-Gespräche als auch Gespräche zwischen Schwestern und Patienten und so mitbekommen. Hat auch mitbekommen, wie Menschen verstorben sind. Und die Art und Weise, wie er mir das erzählt hat, hat mich nachdenklich gemacht. Auf der einen Seite erlebe ich da einen Menschen, wo die Funktion eigentlich alles hergibt. Auf der anderen Seite einen so ängstlichen Menschen, der eigentlich gar nichts mit den Geschehnissen dort zu tun hatte, aber die haben ihn wohl so beeinflusst, dass er Angst hatte. Vielleicht war das ein bisschen Leichtsinn, ich weiß auch gar nicht, ob ich das so sagen darf. Aber irgendwann dachte ich, okay, hier stimmt was nicht. Hab den dann hingestellt. Auf mich hat er ein bisschen anders reagiert. Ich war auch sehr fordernd, muss ich sagen. Hab mir ein Handy gepackt, hab gesagt, jetzt darfst du keine Angst haben. Schau mir in die Augen. Ich bin rückwärts gegangen, habe ihn dabei gezogen und er ist mitgegangen. Und ich habe einen etwas längeren Behandlungsraum, sodass ich da auch ein bisschen Wegstrecke hatte und bin dabei auch schneller gegangen. Der Sohn hat ganz große Augen gemacht, mich angeguckt, hat gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Der konnte bis jetzt nicht gehen. Papa, hast du geschauspielt? Meinte er dann. Er meinte, nein, mein Sohn. Und ich habe gleichzeitig noch ein Laufband in der Praxis gehabt und kommen Sie mit. Den dort gestellt. Der Mann ist vorher noch nie auf dem Laufband gegangen, aber das ging auch natürlich langsam angeleitet und dann laufen lassen. Ich glaube, ihm einfach da nur die Angst genommen zu haben und dadurch das geschaffen zu haben. Ich bin ja kein Zauberer. Wenn das der Fall wäre, wäre ich bestimmt nicht hier. Ja. Dann würde ich ganz woanders leben, irgendwo unter Palmen. Aber ja, nein, ich denke, auch dadurch für mich erkannt zu haben, diesen Aspekt gar nicht auszulassen, sondern da wirklich meinen Fokus mit drauf zu setzen. Und Ängste, die gibt es in ganz verschiedenen Formen.
Ja. Ja.
So, und auch so ein Fiat Voice Belief, ja. Derjenige hat Schmerzen verspürt und will sich da nicht mehr reinbewegen, ist auch eine Form der Angst. Genau. Ich denke, die müssen wir irgendwie den Patienten nehmen, um auch da den Patienten überhaupt in die Behandlung mit einbinden zu können, dass wir auch Volles aus ihm schöpfen können. Ich denke, das wird bei dir nicht anders sein.
Das war ein sehr gutes Beispiel von dem, wie wir als Physiotherapeuten dem Patienten den Weg zeigen und er selbst den Weg geht. Weil im Grunde die Fähigkeit, seinen Zustand, seine Lebensqualität zu verändern, die hat jeder. Und das ist auch eine der Grundaufgaben, die wir als Physiotherapeuten haben, dem Patienten zu zeigen, was eigentlich möglich ist.
Genau.
Weil das viele einfach aufgrund von dem Leid, von dem Schmerz, von dem, was sie zuvor erlebt und gesehen haben, einfach nicht haben. Ich sehe das auch als ein grundlegendes gesellschaftliches Problem, dass wir Menschen eher als krank betrachten und nicht nach Gesundheit suchen. Und ich finde, gerade in unserem Beruf können wir sehr viel Gesundheit in den Patienten finden, womit wir dann arbeiten. Viele Patienten haben Illness Beliefs. Sie denken, sie wären krank, wobei sie das vielleicht auch irgendwo sind, verständlich. Aber wir wollen Gesundheit in den Patienten finden. Welche Zugangswege hast du zum Patienten, um eben Gesundheit in ihm zu finden oder in ihr?
Ja, da sagst du natürlich was sehr Schönes. Ne? Jeder will einem Idealbild entsprechen und wir haben gewisse Normen. Da kategorisieren wir ja auch Patienten. Und wenn ein Patient aus dieser Kategorie rausfällt, ich denke, das hat auch was mit der Wortwahl zu tun, wird ihm schnell vermittelt, dass er krank ist. Eine Haltungsschwäche ist jetzt keine Krankheit. Aber so gehen sie dann damit um. Ich denke auch bei der Inspektion, wenn man dann da mal ein bisschen zu vorlaut ist und ein paar Äußerungen tätigt, ja, hier, das Bein ist eingedreht oder so, dann denken die Patienten immer, oh, ich bin schief im Kommen. Man muss ihnen natürlich da, denke ich, auch ein bisschen die Augen öffnen und sagen, hey, entspann dich. Wir sind alle schief im Kommen. Ja, irgendwie ja, sowas.
Das ist normal.
Genau, dass vielleicht auch, ja, das erleben wir ja so mit am häufigsten, mit Einlagen der Fuß irgendwie in eine Position gebracht wird. Der Patient denkt, er hat da eine Erkrankung und deswegen ist der Fuß so, vielleicht gar keine Haltungsschwäche oder was auch immer. Gleichzeitig aber, wenn man dem Patienten sagt, ja, dann zeig mir doch mal eine Wiese, die so eben ist, dass du wirklich immer gerade auftrittst. Also ist das vielleicht halb so schlimm, dass der eine Fuß vielleicht ein bisschen so und der andere so ist. Auch dann nehmen wir natürlich Patienten die Angst, ja, ja, mal wieder das Thema von eben aufzugreifen. Ja, und ich denke, so kann man das Ganze ein bisschen mehr und einfacher aufbauen und zugänglicher auch für den Patienten machen. Und Entschuldigung, und ihn dann nicht immer direkt für krank erklären. Und auch mal sagen, guck mal, auch die Motivation spielt eine große Rolle, psychosomatische Einflüsse, ja, ganz großes Thema. Ich denke, die sind gar nicht auszuschließen, in einer, sei es in einer kleinen als auch in einer großen Form. Aber ich denke, das wird bei dir nicht unbedingt anders sein, ja, ähnlich ablaufen.
Man muss verstehen, dass Krankheit und Angst nicht immer was Negatives sind. Manchmal ist es sogar gut, wenn jemand früh Rückenschmerzen bekommen hat, eine Verletzung, sonst irgendwas, weil das zwingt den Menschen mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen.
Ja.
Leute, die Leben lang bis 40, 50 gesund gewesen sind, die nichts gehabt haben, werden auch höchstwahrscheinlich auch nichts für ihre Gesundheit tun. Deshalb ist Krankheit auch, um das mal positiv zu framen, ein Call to Action.
Finde ich sehr gut. Also wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, genau, das ist das, ne? Also was ist das? Ist das ein Fluch oder ist das ein Segen? Wenn ich das im jungen Alter bekomme, weiß ich ja schon, was das später alles, was daraus resultieren kann. Also kann ich sehr früh damit schon anfangen. So gehe ich auch damit um, wenn ich da das noch mit einbauen darf. Patienten, denen man dann sagt, ey, Skoliose-Patienten, oh, bleibe ich jetzt so? Nein, du kannst was tun. Ich denke, ich habe da auch hier und da meine Verdrehungen, meine Verschiebungen. Mhm. Und wenn ich nichts tue, würde sich das manifestieren. Du hast jetzt die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Mach es doch einfach, ist doch toll. Ja, ein aktives Leben, ein gesundes Leben, eine andere Einstellung zum Leben. So ist dir jetzt irgendwo mitgegeben, automatisch. Auf der anderen Seite, du sagst es, wenn ich 50 Jahre nicht gelernt habe, mich für meine Gesundheit auch nur einen Hauch
was Gutes
anzustrengen oder was Gutes zu tun. Boah, ich weiß nicht, ob ich das dann mit 50 noch mehr erlernen kann.
Hast ja selber auch in deiner Praxis Leute, die mit 50 mit Rückenschmerzen kommen, Muskeln total atrophiert, Muskeldysbalancen. Die haben wahrscheinlich im Büro ganzes Leben lang gearbeitet, keine Probleme gehabt. Aber die dann auf die Beine zu kriegen, ist 10-mal so schwer, als wenn jemand mit 25, 30, der in die Praxis kommt.
Ja. Vielen fehlt da auch irgendwo der Zugang zum Sport. Man kann man bietet denen dann verschiedene Aktivierungsprogramme an und für viele ist das meistens immer nur ein Begriff. Die wissen gar nicht, was die dort erwartet. Das ist alles irgendwie so ein bisschen vorbelastet. Sei es Yoga, ist was für Frauen, ist nichts für mich, Pilates wird in dieselbe Ecke geschoben. Ne? Kraftsport im Fitnessstudio ist dann direkt Hypertrophie, das brauche ich nicht.
Schwer zum Bodybuilder.
Ja, genau. Ne? Ja. Oder mal selber mit ein paar Liegestützen, ein paar Kniebeugen, das ist dann auch schon vielen, fällt schon vielen sehr schwer. Aber wenn man denen dann sagt, ey, das machst du bei jedem Mal, wenn du dich setzt, mach das einfach 2-3 Mal oder von mir aus 10 Mal hintereinander, da hast du schon fast einen Satz Kniebeugen hinter dir, ist doch super.
Ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Was ist die beste Prävention für Parkinson, Demenz, Alzheimer, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Knieschmerzen?
Oh, das ist jetzt sehr umfangreich. Ich glaube, du hast eine Idee.
Gymnastik, Sport. Es ist günstig, zugänglich
Ja.
und jeder kann es tun.
Ja.
Aber die wenigsten machen das. Deshalb gibt es auch unseren Beruf.
Weißt du, das ist ja schade in so einem Industriestaat wie Deutschland, wo
Ja.
wir eigentlich jegliche Möglichkeiten haben. Das ist da, wenn du mich fragst, vorne und hinten an allem fehlt. Also der Zugang zur Gesundheit, der darf nicht über einen Arzt kommen, über einen Physiotherapeuten kommen. Ich denke, so ein bisschen Education schon in der Schule, von mir aus sogar schon im Kindergarten, kann man immer mit einbauen. Ja, sei es die richtige Sitzhaltung, Laufverhalten von Kindern, einfach mal ein Parcours aufbauen, wo man das Gangbild ein bisschen besser oder fördern kann, ja. Aktive Pausen im Unterricht einbauen, so ein einfaches Zahnradmodell mit einbauen und dann so, jetzt richten wir uns nochmal auf, Leute. So, da haben wir Kinder schon gebrieft für ihr Leben. Und dann spielt das auch keine Rolle mehr, ob die im Büro sitzen, ob die, egal wo die dann arbeiten, die wissen jetzt, okay, Haltung ist wichtig. Ja? Ist auch so irgendwo unser Motto hier in der Praxis, denk an deine Haltung, ja? In jeder Lebenslage. Also sei es beim Sport, sei es Bürojob, ergonomische Arbeitsweisen bei uns in der Physiotherapie, auch da Haltung. Haltung ist A und O. Wenn wir das vermitteln könnten, glaube ich, dass wir dieses Überlaufen an der Physiotherapie ein bisschen reduzieren können, ja, und dass wir uns dann wirklich mit vielleicht wesentlicheren Sachen beschäftigen können, als mit Sachen, wo wir schon, ich denke auch du erlebst das immer wieder, wir haben manchmal Patienten, wo wir schon der ersten Behandlung so eine Aufklärung schaffen, dass er sagt, okay, ah, super, eigentlich habe ich schon nichts mehr.
Unsere Grundaufgabe als Physiotherapeuten ist natürlich, Menschen aufzuklären. Ne? Das ist auch etwas, was wir jetzt versuchen in diesem Format, weil auch viele Leute online sich über bestimmte Krankheiten, Gymnastik informieren.
Ja.
Es ist in der heutigen Zeit mittlerweile Standard geworden, dass ein Patient zu uns kommt und sagt, ich habe bei YouTube Übungen versucht zu machen. Leider gibt es da nicht zuverlässige Informationen. Man schaut sich zum Beispiel Liebschau und Pracht an, wo gesagt wird, dass beim Schlafen sich die Muskeln verkürzen, wenn man in so einer
Embryonale Haltung ist, ne? Ja.
Embryo-Position liegt, was eigentlich vollkommener Schwachsinn ist. Und zuverlässige Informationsquellen zu schaffen und diese auch zugänglich zu machen für jeden. Ich denke, das ist eine der Hauptherausforderungen, die auch wir annehmen müssen in unserem Beruf, damit, sage ich mal, wir später weniger Arbeit haben. Ich sage noch kurz, warum. Wenn du dir überlegst, dass das Durchschnittsalter in Deutschland momentan ist 45, in 5 Jahren ist es 50, in 10 Jahren ist es 55. Und die meisten muskuloskeletalen Beschwerden fangen ab 45, 50 an. Das heißt, unsere Praxen, ich weiß nicht, ob wir der
Gewachsen
Herausforderung
sind.
gewachsen sind. Es gibt zu wenig Angebote und es wird zu viel Nachfrage geben nach guter Physiotherapie. Und zum einen, wo ist die Physiotherapie gut? Zum anderen, wie können wir das System anders gestalten, damit Gesundheit anders propagiert und informiert wird?
Also die Physiotherapie macht sich, finde ich. Und wir haben natürlich auch sehr viel Unterstützung, was unser Berufsfeld angeht, von außerhalb. Sei es Matratzen, sei es Kissen, die orthopädisch sein sollen und dem Patienten helfen sollen, einen besseren Schlaf zu haben und so weiter. Ich denke, wenn man sein Schlafverhalten als krank sieht, braucht man da bestimmt eine Orthese, Prothese, um den Schlaf dann gut
Zu überleben.
zu überleben, ja, zu überleben tatsächlich. So, du hast nicht die Matratze, das klappt nicht und so weiter. Auf der anderen Seite denke ich, Schlaf ist etwas Gemütliches, wenn ich da gemütlich liege. Ja, und auch das Gefühl habe beim Einschlafen. Ich liege gemütlich und nicht irgendwie hier so, oh, der Nacken tut ja schon beim Einschlafen weh. Ja. Ja, wenn du dann so liegen bleibst, wirst du höchstwahrscheinlich am nächsten Morgen mit Nackenschmerzen aufstehen. Oder wird dann natürlich demjenigen nicht mitgegeben. Auch so ein Handygebrauch. Ich denke, die Leute werden immer sensibler, wenn wir denen sagen, ey, mal vielleicht eine Stunde vorher nicht aufs Handy gucken. Nicht nur wegen der blöden Haltung, die wir da einnehmen, sondern auch wegen dem Informationsfluss, den du da hast. Du kommst ja gar nicht zur Ruhe. Regeneration, ich meine, ist ja auch ein Riesenthema in der Physiotherapie. Ja? Ja. Woher holst du dir deine Regeneration? Wie regenerierst du dich? Ja? Ja. Auch vielleicht ein Profisportler als best Beispiel, der den ganzen Tag über irgendwie seine Einheiten hat, der hat auch Regenerationsphasen. Jemand, der 40 Stunden in der Woche arbeitet, so, wo sind deine Regenerationsphasen? Ist es nur der Schlaf? Gehst du auch mal in die Sauna, gönnst dir mal eine Massage, machst du wirklich auch aktiv mal was, um alles wieder zurechtzurücken? Ich glaube, wir haben sehr viel Unterstützung, wie du schon sagst, ein Riesenthema. Ich glaube, wir können uns da noch viel mehr einbringen. Das Bewusstsein der Leute ändert sich auch, die wollen aktiver werden. Wir wollen nicht mehr mit 50 alt sein. Ja? Ja. Wir wollen auch mit 50 noch jung und attraktiv sein. Ich glaube, das spielt uns so ein bisschen mit in die Karten. Mhm. Ich denke, wir Physios müssen hoffen, dass wir lang genug noch mit dabei sind.
Ja, man sieht ja sich die Entwicklung an, genau. Ja. Es gibt künstliche Intelligenz, es gibt Standmaschinen, Pokale und so weiter. Die Menschen können sich schon selbstständig betätigen, ohne dass jemand dabei ist. Aber deshalb hatte ich auch vorhin erwähnt, Krankengymnastik ist so viel mehr als das. Das Gespräch, das Zwischenmenschliche, die Angst nehmen, das kann keine Maschine.
Nee, das stimmt.
Und das ist auch eine Begründung, warum unseren Beruf, ja, der wird nicht einfach weggemacht durch eine KI oder sonst was.
Nein, das denke ich auch nicht.
Kann man nicht erzählen. Der menschliche Kontakt, das Miteinander, das wird immer bleiben. Und das werden die Menschen brauchen. Du hast ja auch selber öfter mal Patienten in der Behandlung, mit denen machst du eigentlich wenig aktiv. Machst doch wenig. Die unterhalten sich nur mit dir.
Die gibt's auch.
Und das macht ihr Lebensgefühl besser.
Aber ich würde das gar nicht abwerten, indem wir sagen, du unterhältst dich nur mit denen, weil diese Unterhaltung ist deine Behandlung.
Ja.
Ja, sei es auch. Du sagst es, ne? Du unterhältst dich mit denen, legst von mir aus die Hände mal auf und guckst mal, wie entspannt sich etwas. Ne? Du kannst ja da auch nochmal mit Reizen arbeiten, fasziale Techniken, aber du sagst es, es sind gar nicht die Handgriffe, die da die Entspannung bringen, sondern das Wort.
Ja.
Die Art und Weise, wie man den Patienten angeht, wie empathisch man ist, wie viel Respekt gebe ich eigentlich meinem Gegenüber oder sage ich zu dem, ach komm, es sind dann Rückenschmerzen, ey, jetzt schon wieder, oh mein Gott, oder ey, gar kein Problem. So, ich verstehe dich, aber das kriegen wir gelöst.
Ja. Ja. Wo siehst du Tendenzen in der Krankengymnastik, in der Physiotherapie in Bezug auf technische Entwicklung? Was denkst du, hat momentan das größte Potenzial, unseren Berufsstand und die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu verändern, zu beeinflussen?
Wow, ganz interessantes Thema. Ne? Also du sagst es, die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, die kann man natürlich hervorragend mit einbringen. Also ich bin keiner, der sagt, ey, die sind, Technik ist nicht gut, wir Physios, unsere Hände oder so, um Gottes Willen. Nein. Also angefangen von der Elektro-Ultraschalltherapie, Stoßwellentherapie, Sauerstofftherapie, Lichttherapie. Also wir können sehr viel, Kältetherapie, ja, wir können wirklich sehr viel mit einbringen. Und da gibt es auch, denke ich, sehr interessante apparative Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stellen. Ist natürlich eine Kostenfrage. Können wir das amortisieren?
Ja.
Da hast du hier ein Gerät stehen von mir aus für 100.000 Euro. Wie oft wird das benutzt? Ist das eher nur ein Eyecatcher oder tatsächlich bringt es dir was in der Behandlung? Ja, ich glaube, da fehlen uns noch ein paar Jahre, bis die Leute auch ein Bewusstsein entwickeln, dass diese Sachen auch gut sein können, dass man auch mal vielleicht doch unabhängig von der Krankenversicherung mal doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, um seine Gesundheit zu fördern. Mhm. Ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie du technisch aufgestellt bist, aber ich denke so, du bist da schon sehr weit.
Aus meiner Sicht, es gibt zwei Bereiche, wo tatsächlich sehr viel Potenzial drinsteckt für die Physiotherapie. Zum einen ist das Diagnostik, und zwar mittels diagnostischer Ultraschall.
Ja, Wahnsinn.
Rein rechtlich sind wir dazu frei, auch Ultraschall in der Befunderhebung, Diagnostik zu verwenden, weil die Ultraschallwellen von der Intensität sind noch geringer als vom Ultraschall, der zur Behandlung verwendet wird. Es ist ungefährlich für den Patienten. Und dort kann der Therapeut direkt Gelenk evaluieren, Muskulatur, Sehnen und das auch noch in Funktion. Also da sehe ich sehr viel Potenzial in der Physiotherapie, weil da können wir genau mit der Struktur arbeiten und auch unabhängig Ursachen finden, die für Schmerz auf Strukturebene zuständig sind. Ja. Und der zweite Punkt ist künstliche Intelligenz. Wir können jetzt schon uns Ideen und Möglichkeiten zur Unterstützung der Physiotherapie in der Behandlung generieren lassen. Auch KI-gestützte Trainingspläne. Das sind alles Sachen, die in der Therapie schnell und einfach für den Patienten zur Verfügung gestellt werden können.
Vollkommen.
Natürlich unter Aufsicht und Prüfung von Therapeuten. Aber das würde die Informationsmöglichkeiten von uns einfach auf das nächste Level bringen.
Aber nächster Level, du sagst es. Ne? Ich glaube, sogar da müssen wir natürlich auch im Ausbildungssystem was ändern.
Ja.
Also Next Level bedeutet auch, wenn wir uns schon breit aufstellen wollen, wenn wir bestimmte Fachbereiche schaffen wollen und uns spezifizieren, spezialisieren wollen, das muss schon in der Ausbildung beginnen. Also da glaube ich, da ist die Ausbildung zwar sehr umfangreich, aber das Thema ist einfach zu groß, dass wir sagen können, mit dem Wissen haben wir jetzt Absolventen und die lassen wir auf diesem Pool von Informationen los und die sollen mal selber klarkommen. Nee, das klappt, glaube ich, nicht mehr. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch in der Ausbildung war. Bei uns im Studium war es so, dass wir da noch, klar, Elektrotherapie, dass wir da auch noch rangeführt wurden. Aber so, der Physiomed, ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen überholt. Ne? Egal wie gut das Gerät ist, es gibt ganz andere, viel interessantere Sachen. Wie du schon sagtest, Diagnostik, Behandlung, da ist ja alles mitgegeben.
Ja. Aber teuer. Es ist teuer. Und das Problem bei der aktuellen Ausbildung in der Physiotherapie, sie richtet sich auf einem Stand von 1963.
Ja.
Dementsprechend sind auch die Inhalte konzipiert.
Ja.
Balneotherapie, Güsse und so weiter.
Ja.
Das macht keiner mehr. Aber es wird trotzdem unterrichtet, weil es damals festgelegt worden sind. Und jede Hochschule, jeder Ausbildungsort muss sich daran halten. Weil sonst kriegt man keine Zulassung.
Du, die Sinnhaftigkeit gibt es bestimmt. Keine Frage. Ne?
Die gab es 1963.
Ja.
Heute sind wir in einer ganz anderen Zeit.
Das ist das, was du eben sagtest. So, Next Level. Wie bauen wir Next Level auf? Also ich habe jetzt auch keine Idee. Aber ich glaube, das sollte langsam überholt werden.
Ja.
Wir haben Verbände, wir haben eigentlich von den Strukturen her ist ja alles gegeben.
Ja.
Ich glaube, das Zusammenspiel und der Austausch, und da ist vielleicht auch mal interessant zu sagen, hey, wir nehmen mal eine KI und gucken mal, was gibt es eigentlich alles?
Ja.
Also wenn man mal auf die Suche geht im Internet, ich sag mal, die Physiotherapie von 1963 und die von heute ist eine ganz andere. Wir sind natürlich politisch auch ein bisschen gehemmt, gesetzlich ein bisschen gehemmt in unserer Handhabung. Aber auch da, es ist rundum, es muss, denke ich, was erneuert werden.
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Jetzt sind wir auch langsam zum Schluss von dem Podcast angekommen.
Ah.
Gibt es noch etwas, was du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest, auch in Bezug auf Krankengymnastik?
Ja, erstmal danke, dass ich die Möglichkeit hatte, mich hier auch mal dazu äußern zu dürfen. Also ich kann jedem nur empfehlen, die Möglichkeit zu nutzen, bei schönem Wetter und auch bei schlechtem Wetter, es nicht unbedingt vom Wetter abhängig zu machen, genügend Bewegung im Alltag zu haben. Es geht nicht darum, Rekorde zu brechen, sondern die Waage zu finden. wenn man sowieso schon tagsüber sich sehr viel bewegen muss, sollte man vielleicht gucken, das mit entspannteren Bewegungsabläufen wieder zu kompensieren. Das Gegenteil würde dann bei einem Büroarbeitsplatz ja, zutreffen, dass der dann am Abend oder die dann am Abend sich doch noch mal ein bisschen mehr körperlich tüchtigt, sei es auch ein etwas ausgewogenerer Spaziergang, ein bisschen dynamischer oder so. Ja. Aber ansonsten sollte man sich gar nicht festfahren auf Krankengymnastik oder nicht. Ich denke, Leben ist Bewegen, Bewegen ist Leben, wie es so schön heißt. Und das sollte man nutzen.
Vielen Dank, Aykut, für deine Zeit und deine Expertise. Es war mir ein Vergnügen, mit dir über die Themen zu sprechen. Danke. Und auch an unsere Zuhörer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne ein Gefällt mir, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal für noch mehr solche Podcasts. Wenn ihr noch Interesse habt an weiteren Themen, wir haben Podcasts zum Thema Ultraschall, diagnostischer Ultraschall und Akademisierung in der Physiotherapie, klickt gerne den Kanal durch. Es gibt sehr viele spannende Inhalte.